möchte zunächst alle ganz herzlich grüßen hier in unserer Bibelstunde, wo wir uns in diesen Tagen etwas mit den Geheimnissen beschäftigen, die wir in der Heiligen Schrift finden. Ich möchte zu Beginn einige Verse lesen, und zwar zunächst aus Psalm 25, Vers 14. An dieser Stelle sagt der Psalmist: Das Geheimnis Jehovas oder des Herrn ist für die, welche ihn fürchten. Dann Sprüche 3, Vers 32. Der Verkehrte ist Jehova ein Greuel, aber sein Geheimnis ist bei den Aufrichtigen. Zunächst soweit zur Einleitung. Wenn wir uns hier etwas mit den Geheimnissen in der Heiligen Schrift beschäftigen, dann stehen wir natürlich vor einem sehr großen und auch sehr umfassenden Thema. Und vielleicht wird es gut sein, zunächst einmal ganz kurz grundsätzlich einige Gedanken dazu zu sagen. Das Wort Geheimnis finden wir in der Heiligen Schrift über 40 Mal. Im wörtlichen Sinne heißt es Mysterium, aber es hat nicht den Sinn, dass es sich hier um etwas Mysteriöses handelt, sondern der Sinn will vielmehr sagen, dass es sich um Dinge handelt, um Ratschlüsse Gottes oder um Entwicklungen, die verborgen waren und die Gott jetzt geoffenbart hat. Und ich denke, da ist es sehr wichtig, dass wir zunächst uns einmal daran erinnern, dass wir in der Heiligen Schrift eigentlich eine fortschreitende Offenbarung finden. Dieser Gedanke ist von ganz entscheidender Bedeutung. Denn wir haben heute das abgeschlossene Wort Gottes, und es wurde im Gebet schon zum Ausdruck gebracht, dass wir dankbar dafür sein dürfen, weil Gott uns damit auch einen Überblick gegeben hat über seine wunderbaren göttlichen Heilsratschlüsse. Nun, wir wissen, die Bibel besteht ja bekanntlich aus dem Alten Testament und dem Neuen Testament, und nur beides zusammen ist in der Lage, uns eine wirkliche, volle Übersicht zu geben über diese Heilsratschlüsse Gottes. Man könnte auch die Offenbarungsgeschichte, die wir in der Heiligen Schrift finden, in drei Bereiche einteilen, und zwar die erste Zeitepoche von 1. Buch Mose bis zum Propheten Malachi als die Zeit der Propheten. Über diese Zeit sagt zum Beispiel der Schreiber des Hebräerbriefes, dass Gott vielfach und auf vielerlei Weise ehemals zu den Propheten, zu den Vätern geredet hat durch die Propheten. Und was wir so im Alten Testament haben, ist ein wunderbares und gewaltiges Zeugnis von Gottes Handeln, von Gottes Plänen, die er seinen Propheten damals mitgeteilt hat. Zweifellos steht im Mittelpunkt dieser prophetischen Aussage die Person des Herrn Jesus. Er ist der Mittelpunkt, er ist aber auch der Zielpunkt aller prophetischen Zeugnisse. Der Apostel Petrus fasst das später in seinem ersten Brief in den bekannten Worten zusammen, dass die Propheten geweissagt haben von den Leiden, die auf Christum kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach. Das ist gleichsam der Mittelpunkt des prophetischen Zeugnisses. Diese Zeit könnte man auch die Zeit der Erwartung bezeichnen. Denn die Menschen in diesen rund 4000 Jahren standen in dieser Spannung und Erwartung, wann sich diese Heilsratschlüsse Gottes im Einzelnen erfüllen würden. Der zweite Offenbarungskreis, den finden wir dann in den vier Evangelien. Und zweifellos haben wir hier eigentlich den Höhepunkt aller göttlicher Offenbarungen, von dem der Schreiber im Hebräerbrief sagt, am Ende der Tage hat er aber zu uns geredet im Sohne. Die Ausdrucksweise, die der Schreiber des Hebräerbriefes gebraucht, zeigt sehr deutlich, dass Gott nicht nur durch seinen Sohn geredet hat, in dem gleichen Sinne, wie er im Alten Testament durch die Propheten geredet hat, sondern die Offenbarung des Herrn Jesus, des Sohnes Gottes, war Reden Gottes. Mit anderen Worten, sein ganzes Leben, sein Handeln, sein Reden und Schweigen war letztlich Offenbarung, Reden Gottes. Sein Tod am Kreuz, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt, das alles war Reden Gottes. Also wir merken schon, es sind nicht nur die Aussprüche des Herrn Jesus, die wir als Reden Gottes sehen, sondern seine ganze Persönlichkeit ist Reden Gottes gewesen in dieser Zeit. Aber wenn wir aufmerksam die Reden des Herrn Jesus einmal verfolgen, dann erkennen wir sehr deutlich, dass der Herr darauf hinweist, dass er noch vieles zu sagen hätte. Aber er musste seinen Jüngern sagen, ihr seid noch nicht in der Lage, das alles zu fassen und das alles zu verstehen. Darum kündigte der Herr gleichsam einen neuen Offenbarungskreis an, der wirksam werden sollte mit dem Kommen des Heiligen Geistes. Und ich denke, diese letzte Art der göttlichen Offenbarung finden wir dann zusammengefasst in den apostolischen Briefen. Hier haben wir das Reden, die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Er hat sich jener Apostel und der Propheten bedient, um durch sie ebenfalls wunderbare göttliche Gedanken zu offenbaren und uns mitzuteilen. Wir dürfen also zusammenfassend sagen, es gibt in der Heiligen Schrift eine fortschreitende, eine erweiternde, aber auch eine vertiefende Offenbarung. Anfangend vom ersten Buch Mose bis zum Buch der Offenbarung. Und hier ist dieser Offenbarungskreis Gottes abgeschlossen. Wir sind davon überzeugt, dass diese Offenbarungen, die Gott so gegeben hat, durch die Propheten, durch den Herrn selbst und dann durch die neutestamentlichen Propheten und Offenbarungen, nicht mehr zu ergänzen ist, sondern er ist vollständig und auch vollkommen. Von daher gibt es keine heilsgeschichtlichen Offenbarungen mehr, sondern wir haben das abgeschlossene Wort Gottes. Es enthält aber auch alles, was für uns notwendig ist. Es gibt viele Stellen in der Heiligen Schrift, die das in aller Deutlichkeit und Klarheit bezeugen. Ich erinnere an einen Judas, der wohl mit zu den letzten Schreibern gehörte und der damals die Gläubigen schon aufrief, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Petrus, der kurz vor seinem Märtyrertod seinen letzten Brief geschrieben hat, beginnt diesen Brief ja bekanntlich mit den Worten, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was notwendig ist für ein gottseliges Leben. Er erinnert daran, dass er sich gedrängt fühlte, die Gläubigen noch einmal daran zu erinnern, an das, was sie alles wussten. Und Paulus redet im Kolosserbrief davon, dass er das Wort Gottes vollendet hat oder auf das Vollmaß gebracht hat. Wir sehen also, dass wir mit Recht sagen können, wir haben eine abgeschlossene göttliche Offenbarung. Und alles, was notwendig ist für unser Glaubensleben, für unsere Errettung und für die Kenntnis und Erkenntnis Gottes, haben wir geoffenbart im Worte Gottes. Und ich denke, es ist immer wieder von entscheidender Bedeutung auch für unser Glaubensleben, dass wir uns mit diesem Wort beschäftigen. Denn wir sind auf Offenbarung Gottes angewiesen. Meine Liebe, nicht der menschliche Geist, nicht menschliche Philosophie, alles das reicht nicht aus und ist nicht in der Lage, die Tiefen der Gottheit zu erkennen, sondern nur mittels des Heiligen Geistes sind wir in der Lage, Gott und seine Gedanken zu erkennen. Der Apostel Paulus sagt dazu im ersten Korintherbrief, Kapitel 2, dass niemand weiß, was in dem Menschen ist, als nur der Mensch des Geistes, der Geist des Menschen. Und so sagt er, ist auch niemand in der Lage zu erkennen und zu wissen, was in Gott ist, als ausschließlich der Geist Gottes. Der Geist Gottes erforscht aber auch die Tiefen der Gottheit. Und Gott schenkt und hat uns seinen Geist geschenkt. Und sein Ziel und seine Absicht ist es, uns in diese Tiefen der Gottheit hineinzuführen, uns vertraut zu machen mit den göttlichen Heilsratschlüssen. Wenn man natürlich zunächst vor der Bibel, vor der Heiligen Schrift steht, dann wird man wohl vor der Frage stehen, wie kann man das überhaupt alles verstehen? Wie kann man das überhaupt alles begreifen? Da gibt es eine ungeheure Fülle von Aussagen, von prophetischen Zeugnissen und Belehrungen. Und es ist natürlich sehr schwer, im ersten Augenblick da eine gewisse Klarheit zu erhalten. Aber ich denke, wer den Wunsch hat, Gottes Gedanken, Gottes Wort kennenzulernen, dem wird der Herr, dem wird der Geist Gottes auch Einsicht schenken. Und das geschieht ja bekanntlich nicht auf einmal. Aber wir werden durch den Geist immer tiefer hineingeführt und dadurch erweitert sich auch das Blickfeld für Gottes Gedanken und für Gottes Ratschlüsse. Man könnte vielleicht die Heilige Schrift vergleichen mit einem Schnittmusterbogen. Nun, die Frauen kennen das, dass es solche Schnittmusterbogen gibt. Und wenn ein Laie einen solchen Schnittmusterbogen sieht, dann sind das für ihn nur verwirrende Linien, mit denen er kaum etwas anfangen kann. Wer es aber gelernt hat, mit einer solchen Vorlage umzugehen, für den bedeutet das überhaupt keine Schwierigkeit. Ein Fachmann wird sofort erkennen, dass diese einzelnen Linien auch einzelne Körper darstellen oder einzelne Formen, und dass diese Formen zusammengesetzt dann das Bild des Ganzen darstellen. Ich meine, das wäre ein schwaches Bild von der Bedeutung der Heiligen Schrift. Denn wenn wir in die Heilige Schrift hineinschauen, dann sehen wir auch eine solche Vielfalt von Linien, eine solche Vielfalt von göttlichen Offenbarungen. Und es ist sehr wichtig, dass wir diese Linien verfolgen und sehen, dass sie aber auch in der rechten Weise zusammengefügt und zusammengesehen werden. Darum redet Paulus auch später von einer rechten Teilung des Wortes Gottes. Wenn er Timotheus auffordert, treu das Wort zu verwalten, dann erinnert er auch daran, dass er das Wort in der rechten Weise teilen soll, oder wie es auch wörtlich übersetzt werden kann, in gerader Richtung schneiden. Ich denke, eine solche Teilung des Wortes Gottes ist von entscheidender Bedeutung. Besonders in unserer heutigen Zeit, wo selbst viele Irrlehrer sich ja bekanntlich auf die Bibel, auf die Heilige Schrift berufen und gründen. Und es gibt heute sogar viele Irrlehren, die für sich das Recht in Anspruch nehmen, auch biblisch zu sein. Meine Lieben, es steht vieles in der Bibel. Aber es ist wichtig, dass wir es auch in das rechte Verhältnis miteinander bringen, dass wir es recht teilen. Ich denke, das trifft ganz besonders auch für das zu, was in diesen Tagen vor uns stehen soll. Und das sind die Geheimnisse, die wir in der Heiligen Schrift finden. Ich sagte schon, wir haben eine Vielfalt von Geheimnissen. Und wir können uns hier an dieser Stelle nur mit einigen wenigen beschäftigen. Und ich denke, wenn wir sie einmal so vor uns stellen, dann steht zweifellos an erster Stelle das größte Geheimnis, was es überhaupt gibt und geben kann. Und dieses Geheimnis finden wir im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3. An dieser Stelle sagt Paulus, Kapitel 3, Vers 16, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleische, gerechtfertigt im Geiste, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Der Apostel sagt hier, dass es sich um ein anerkannt großes Geheimnis handelt. Wir dürfen mit Recht hinzufügen, es ist nicht nur das größte Geheimnis, sondern es ist das Geheimnis aller Geheimnisse überhaupt. Die Offenbarung Gottes durch seinen Sohn im Fleische. Und ich denke, nur mit größter Hochachtung können wir an dieses Geheimnis herantreten und müssen immer wieder sagen und bekennen, dass wir nie in der Lage sind, wirklich die tiefsten Tiefen dieser göttlichen Offenbarung zu erkennen und zu verstehen. Aber das Wenige, was wir erkennen können, mit unserem begrenzten, endlichen Geist zwingt uns immer wieder zur Anbetung und zur tiefen Bewunderung. Denn in diesem Geheimnis werden wir daran erinnert, dass Gott, der unfassbar, unerklärbar und unnahbar ist, aus diesem Dunkel der Verborgenheit herausgetreten ist. Dass er sich uns geoffenbart hat in einer Art, dass wir Menschen es tatsächlich bis zu einem gewissen Maße erfassen und verstehen können, wer und was überhaupt Gott ist. Mit dieser Frage, wer ist Gott, haben sich die Menschen zu allen Zeiten beschäftigt. Und wenn wir einmal so durch die Heilige Schrift gehen, dann erkennen wir, dass besonders das Fragen nach Gott wohl in den Tagen nach der Sündflut eine besondere Bedeutung gewonnen hat. Denn es ist sehr bezeichnend, dass wir bis zu der Sündflut nichts hören von Götzendienst oder Götteranbetung. Aber nach der Sündflut, nach dem furchtbaren Gericht, das über die Menschheit hereingebrochen war, beginnt dann auch die Zeit des Götzendienstes. Und ich denke, das ist ein ganz klares Zeugnis und ein ganz klarer Beweis, dass der Mensch nun bemüht war, und zwar eifrig bemüht war, nach einem Gott zu suchen, einen Gott zu ehren, den er letztlich in seiner eigenen Vorstellung sich vorstellte und den er in allen möglichen Regungen suchte. Leider war der Mensch nicht bereit, die wunderbare göttliche Offenbarung für sich in Anspruch zu nehmen. Denn Gott hat sich auf vielfache Weise geoffenbart. Ich denke, in der Heiligen Schrift finden wir verschiedene Arten der göttlichen Offenbarung. Paulus redet im Römerbrief, dass die Natur ein gewaltiges Zeugnis der ewigen Kraft und Göttlichkeit ist. Ebenso bezeugt er im Römerbrief, dass Gott sich auch durch das Gewissen bezeugt. Denn wenn Menschen, die kein Gesetz haben, von Natur aus die Dinge des Gesetzes ausüben, so beweisen sie ganz klar, dass sie in sich selbst ein göttliches Gesetz haben, was Gott in sie hineingelegt hat. Gott redet aber auch durch sein Wort. Wir sagten schon, die wunderbare, gewaltige Offenbarung Gottes durch die Propheten sind ein Zeugnis Gottes. Und nicht zuletzt die größte Offenbarung durch den Herrn Jesus selbst. Er ist die größte Offenbarung Gottes, weil er Gott selbst gewesen ist. Und ich denke, wenn wir bei diesem Geheimnis der göttlichen Offenbarung stehen bleiben, dann müssen wir wirklich, wie es an anderer Stelle heißt, bildlich betrachtet unsere Schuhe ausziehen, denn dieser Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Denn heilig ist die Person unseres Herrn, der tatsächlich aus der Verborgenheit herausgetreten ist, und er ist derjenige, der Gott geoffenbart hat. Und ich denke, wenn wir uns nachfolgend ganz kurz einmal mit dem beschäftigen, der hier vorgestellt wird in diesem anerkannt großen Geheimnis, der Gott geoffenbart hat im Fleische, dann stehen wir vor einer ganz gewaltigen Offenbarung, die man als das Zentralthema der Bibel überhaupt bezeichnen kann. Die Offenbarung Gottes im Fleische. Wenn wir einmal zurückschauen in das Alte Testament, so finden wir tatsächlich auch dort schon einige ganz entscheidende und bedeutungsvolle Hinweise, dass zum Beispiel der verheißene Erlöser, der Heiland der Welt, der Messias, der Christus, der Gesalbte, nach dem göttlichen Zeugnis der Sohn Gottes sein sollte. Die erste und gewiss auch älteste Offenbarung die wir in der Bibel finden, ist in Psalm 2 zu finden, wo David von diesem Sohn redet, der kommen sollte als der Gesalbte, als der kommende Erlöser. Und zwar finden wir ihn in Psalm 2 als den Richter der Erde. So wird er an dieser Stelle vorgestellt. Es ist das älteste Zeugnis, das direkte Zeugnis Gottes über seinen Sohn, wo ganz offen davon geredet wird, dass er kommen würde, um diesen Ratschluss Gottes auszuführen. Diese Aussage aus Psalm 2, Vers 7 wird im Neuen Testament dreimal übernommen. Und zwar in Apostelgeschichte 13, Vers 33, Hebräer 1, Vers 5 und Hebräer 5, Vers 5. An diesen zuvor genannten Stellen erinnert oder wird an diese Offenbarung erinnert. Und zwar an diese bedeutungsvolle Aussage, wo es heißt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Also an dieser Stelle wird ganz deutlich bezeugt und zum Ausdruck gebracht, dass der kommende Messias, der große Heiland der Welt, der Sohn Gottes ist. Und ich denke, wenn Paulus darauf zu sprechen kommt, dann sieht er gerade in dieser Tatsache, dass der Sohn Gottes der Heiland der Welt ist, dass hier eine absolute Garantie liegt für unsere Vergebung und für unsere Versöhnung. Denn in Apostelgeschichte 13 redet Paulus von den wunderbaren, herrlichen Ergebnissen Gottes und kommt dabei zu der Feststellung, und von allem, wovon ihr im Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden könnt, wird in diesem, in dem Herrn Jesus, jeder Glaubende gerechtfertigt. Und zwar sagt er es, nachdem er zuvor darauf hingewiesen hat, dass schon alttestamentlich bezeugt worden war, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und in ihm haben wir absolute, vollkommene Vergebung. Denn in ihm hat sich Gott in wunderbarer Weise geoffenbart. Der Schreiber des Hebräerbriefes weist ebenfalls auf diese Tatsache hin, und zwar im ersten Kapitel, wo er die Würde, die Größe und die Erhabenheit des Herrn Jesus vorstellt und dann ganz klar und unmissverständlich herausstellt, dass der Jesus, der Sohn Gottes, nicht verglichen werden kann mit einem Engel. Denn zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Der Jesus ist größer als die Engel. Er ist der Sohn Gottes. Und die Einzigartigkeit und Erhabenheit seiner Person wird im Neuen Testament ganz klar bezeugt. In Kapitel 5 kommt noch einmal der Schreiber auf diese Aussage zu sprechen, und er verbindet an dieser Stelle zwei Aussagen aus der alttestamentlichen Prophezeiungen. Und zwar eine Stelle aus Psalm 2 und aus Psalm 110. In der ersten Stelle heißt es, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und in der zweiten Stelle heißt es, dass er Priester ist nach der Ordnung Melchisedeks. an dieser Stelle werden beide Aussagen zusammengefasst und damit wird uns gezeigt, der Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist, war nicht nur der Sohn Gottes, sondern er wird in alle Ewigkeit auch der Priester sein und bleiben, der große Mittler, der für uns in diese Welt gekommen ist und jetzt für uns lebt. Nun, im Neuen Testament nimmt die Person des Herrn einen ganz bevorzugten Platz ein. Über 90 Mal wird im Neuen Testament bezeugt, dass der Herr der Sohn Gottes ist. Oder es wird direkt und indirekt in diesem Sinne von ihm geredet. Und wenn wir einmal dieses Zeugnis betrachten, das über seinen Sohn geschrieben wird, dann werden wir wohl zunächst an jene bedeutungsvolle Aussage erinnert, die wir im Evangelium nach Johannes finden. Denn gerade dieses Evangelium macht uns wohl am tiefsten vertraut mit der Offenbarung Gottes im Fleische. Man könnte auch sagen, das Evangelium Johannes zeigt uns etwas von dem wunderbaren Verhältnis, das schon vor Grundlegung der Welt zwischen Gott, dem Vater und dem Sohne bestanden hat. Es zeigt uns die wunderbare Offenbarung Gottes durch den Sohn. Und darum finden wir auch in diesem Evangelium die wunderbarsten Aussagen in Bezug auf den Herrn selbst, sein Verhältnis zu dem Vater und ebenso die Größe seiner Herrlichkeit und Würde. Und dabei nimmt ein Name eine ganz besondere Stellung ein, und das ist der Name, den wir ausschließlich nur bei Johannes finden. Es ist der Name der eingeborene Sohn. Diesen Namen finden wir fünfmal. Ich sagte schon, ausschließlich bei Johannes. Und es ist schon der Mühe wert, wenn wir einmal einen kurzen Augenblick bei diesem Namen des Sohnes stehen bleiben. Das Wort Eingeborener, in manchen Übersetzungen auch Einziggeborener, bedeutet eigentlich der Einzige in dieser Art. Also mit anderen Worten, es gibt keinen Zweiten in dieser Art. Darum wird dieser Ausdruck auch auf Isaak angewendet, den Sohn Abrahams. Abraham hatte ja bekanntlich noch andere Söhne, denken wir an Ismael und an die Söhne der Ketura. Aber es gab nur einen Sohn der Verheißung. Und darum gebraucht das Wort auch in Bezug auf Isaak den gleichen Ausdruck, der eingeborene Sohn. In Bezug auf den Herrn Jesus bedeutet es, es ist der Einzige in dieser Art. Er darf und kann nie verwechselt werden mit irgendeiner anderen Person. Es wird zum Beispiel im Buche Hiob auch von Söhnen Gottes geredet. Aber der Jesus nimmt eine einzigartige, einmalige Stellung ein, weil er der Eingeborene, der einzige Sohn Gottes ist. Ich denke, wenn wir die erste Stelle, die von ihm redet, einmal ganz kurz betrachten oder überschauen, dann erkennen wir schon, von welch großer Bedeutung dieser Name hier vorgestellt wird. Er wird hier vorgestellt in Johannes 1, Vers 14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Hier an dieser Stelle wird der Name Eingeborener auch in Verbindung gebracht mit einem anderen Namen, den wir ebenfalls nur bei Johannes finden. Und zwar der Ausdruck, der Name das Wort. Auch unter diesem Namen wird der Herr hier vorgestellt. Er ist das Wort. In diesem Charakter als das Wort ist er die Offenbarung Gottes. Meine Lieben, was ist ein Wort? Im menschlichen Sprachgebrauch ist ein Wort der Ausdruck. Und ich denke, man darf den gleichen Sinn, die gleiche Bedeutung auch auf den Herrn Jesus anwenden. Auch im Handeln Gottes ist der Sohn der Ausdruck Gottes. Wenn Gott in Erscheinung getreten ist, wenn er wirksam geworden ist, dann hat er es immer mittels des Wortes getan. Das heißt mit anderen Worten, durch den Herrn Jesus. Wenn also hier Johannes sagt, geleitet durch den Geist Gottes und das Wort ward Fleisch, dann haben wir hier das Handeln Gottes durch seinen Sohn. Gott offenbart sich in seinem Sohn, denn niemand hat Gott jemals gesehen, aber der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Und damit kommen wir tatsächlich zu diesem unbegreiflichen Geheimnis der göttlichen Offenbarung. Er war das Wort. Und ich sagte schon, durch dieses Wort offenbart Gott sich immer. Nicht nur in der Zeit, als der Herr auf diese Erde kam, sondern in diesem Charakter ist er wirksam geworden, auch schon in den vorzeitlichen Ewigkeiten. Das bezeugt Johannes ganz klar am Anfang seines Evangeliums, wenn er sagt, und im Anfang war das Wort. Man könnte auch sagen, am Anfang war der Herr Jesus. Und das Wort, der Herr Jesus, war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Ich denke, eine Aussage von ganz großer, entscheidender Bedeutung. Auch hier können wir nur sagen, dass wir etwas ahnen können von der ungeheuren Bedeutung, die in diesen wenigen Worten verborgen sind. Und wir werden hier an eine Aussage erinnert, auf die wir gewiss einmal achten sollten. Der Apostel Johannes macht einen sehr bedeutungsvollen Unterschied zwischen der Aussage im Anfang und von Anfang. Hier in seinem Evangelium beginnt er mit den Worten im Anfang. Und damit wird die Zeitlosigkeit des Herrn sehr deutlich und klar vorgestellt. Im Unterschied zu seinem ersten Brief, wo wir das Wort von Anfang finden. Denn dort wird auf seine Offenbarung hingewiesen, wo er als Mensch in diese Welt gekommen ist. Da hatte er einen Anfang. Aber als Sohn Gottes ist er von Ewigkeit her. Es ist sehr bezeichnend, dass er auch hier einmal unterschieden wird als eine Person bei Gott Und gleichzeitig wird von ihm gesagt, und er war Gott. Damit haben wir dieses unergründliche und erklärbare Geheimnis Gottes. Gott, der in drei Personen besteht. Wir reden von der Dreieinheit Gottes. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Das ist die Gottheit. Und diese Gottheit ist geoffenbart worden durch den Sohn, der in der Fülle der Zeit wahrhaftiger Mensch geworden ist. Denn das Wort, das alles ins Dasein gerufen hat, wurde Fleisch. Wir dürfen auch sagen, er wurde Mensch, wahrhaftiger Mensch. Und in dieser zweiten Stelle, Evangelium Johannes 1, Vers 17, oder 18, da heißt es, niemand hat Gott jemals gesehen. Aber der eingeborene Sohn, der im Schoße des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht. Gott bewohnt ein unzugängliches Licht, wohin der Mensch niemals kommen kann. Gott ist einfach eine für uns unfassbare Größe. Und, meine Lieben, wir können uns von der Allgewalt, von der Größe und Herrlichkeit Gottes überhaupt keine Vorstellung machen. Aber der eingeborene Sohn, der hat Gott kundgemacht. Der ist Mensch geworden. Und er hat uns etwas vermittelt von dieser Herrlichkeit Gottes, von dieser sittlich-moralischen Herrlichkeit und etwas von seiner unfassbaren Größe, Liebe, Gnade und Barmherzigkeit. Es ist vielleicht bezeichnend, dass hier an dieser Stelle eine Ausdrucksweise gebraucht wird, auf die wir auch einmal achten sollten. Es heißt hier von dem Sohn, der in des Vaters Schoß ist. Wir sagen sehr oft, der Herr hat den Schoß des Vaters verlassen und ist Mensch geworden. Aber der Geist Gottes bezeugt hier in aller Deutlichkeit, dass diese Verbindung nie gelöst worden ist. Er ist in dem Schoß des Vaters. Das heißt, das enge, innige Verhältnis zwischen dem Sohn und dem Vater ist und bleibt. Und darum wird er auch an anderer Stelle, und zwar im Kolosserbrief, als der Sohn seiner Liebe bezeichnet. Dieser Sohn seiner Liebe ist in diese Welt gekommen, um nach Johannes 3, Vers 16, die Liebe Gottes zu offenbaren. Und das ist zweifellos die größte Offenbarung der göttlichen Liebe, die es überhaupt gibt. Meine Lieben, zwischen dem Herrn Jesus und dem Vater, besteht eine Liebe, die wir auch nicht ergründen, die wir auch nicht erklären können. Der Jesus redet gerade im Evangelium nach Johannes an vielen Stellen von dieser Liebe und sagt, der Vater hat mich lieb. Er hat mich geliebt, so sagt er, schon vor Grundlegung der Welt. Und als er in diese Welt kam, da hat er diese Liebe geoffenbart. Denn also, sagt der Herr Jesus, Johannes 3, Vers 16, hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Hier an dieser Stelle wird die Gabe des Sohnes als Beweis und Maßstab für die göttliche Liebe betrachtet. Also so groß ist die Liebe Gottes für uns, dass er seinen Sohn gegeben hat. Wir merken also diese unaussprechliche Gabe des Sohnes. Ist der Maßstab für die Unfassbarkeit der göttlichen Liebe. Darum sagt es ja auch später ein Apostel Paulus, wenn er von der Größe des Werkes Gottes redet, er, der seines eigenen Sohnes nicht geschont hat, sollte der uns mit ihm nicht alles andere schenken? Auch an dieser Stelle wird wieder ganz deutlich die Gabe des Sohnes als der Maßstab betrachtet für alles, was Gott bereit ist, uns zu schenken. Und wenn Paulus so diese Dinge vorstellt, dann sagt er, es gibt nichts Größeres als die Gabe Gottes des Sohnes hier an uns in diese Welt. Aber gleichzeitig redet Johannes noch einmal von dem eingeborenen Sohn oder der Herr selbst. Und zwar im gleichen Kapitel, Vers 18. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat. Der Name des eingeborenen Sohnes Gottes. Meine Lieben, der Name ist ja die Bezeichnung einer Person. Und gerade die Namen Gottes sind gleichsam Ausdruck dessen, was Gott ist. Und das trifft auch auf den Herrn Jesus zu. Wenn hier von ihm geredet wird, oder gesagt wird, der Name des eingeborenen Sohnes Gottes, dann beinhaltet das gleichsam alles, was der Sohn Gottes ist. Den Sohn Gottes in Frage stellen, bedeutet darum logischerweise alles in Frage stellen. Die Anerkennung der Person des Herrn Jesus ist gleichbedeutend mit der Anerkennung alles dessen, was er ist. Darum wird tatsächlich der Name, die Person des Herrn, zu dem entscheidenden Prüfstein für die Wirklichkeit des Glaubens. An der Person des Herrn Jesus scheiden sich gleichsam die Geister. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir glauben an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes und damit an alles das, was der Herr ist. Oder wir lehnen ihn ab. Und damit lehnen wir auch das gesamte göttliche Werk ab. Weil er es zur Ausführung gebracht hat in der Fülle der Zeit. Wir merken also, die Person des Herrn Jesus ist einmal die wunderbare, große, göttliche Offenbarung. Aber dadurch, dass er in diese Welt kam, als dieses anerkannt große Geheimnis, ist er auch der Prüfstein geworden für die Wirklichkeit und Echtheit des Glaubens. Ihr glaubt an Gott. So sagt es einmal der Herr, den Juden, glaubet auch an mich. Denn er ist gleichsam der, der den Namen des Vaters geoffenbart hat in vollkommener Weise. Der den Willen Gottes in vollkommener Weise zur Ausführung gebracht hat. Und darum ist allein in ihm und durch ihn Heil, Leben, und Erlösung zu finden. Und wir können es sehr wohl verstehen, dass der Herr Jesus einem Petrus gegenüber sagte, als er das wunderbare Bekenntnis ablegte, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Meine Lieben, die Offenbarung des Sohnes ist die größte Offenbarung, die es gibt. In ihm hat Gott sich in vollkommener Weise geoffenbart. In ihm reicht er uns aber auch heute diese wunderbare Hand der Gnade, der Versöhnung, der Vergebung, und in ihm bietet er uns diesen wahren, bleibenden Frieden an. Und ich denke, wenn wir darüber nachdenken, dann merken wir schon, es gibt keinen größeren, es gibt keinen höheren als die Person des Herrn Jesus, der eingeborene Sohn Gottes, der uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. In ihm verkörpert sehen wir das anerkannt große Geheimnis, Gott geoffenbart im Fleische. Denn der Herr Jesus war Gott, aber er wurde Mensch, um für uns diesen schmachvollen Weg zu gehen nach Golgatha, um uns damit Heil und Leben zu schenken. Ich denke, dieses Zeugnis des Sohnes muss uns alle berühren. Es muss uns wieder neu vor Augen stellen, wie groß, wie unfassbar und gewaltig die Liebe Gottes gewesen ist, mit der er uns geliebt hat und noch liebt.